Am Bistro Matavox. In Ableck an die journalistisch Erbischt von der Vox.
Hallo und herzlich willkommen bei Am Bistro mit der Vox. Mein Name ist Melanie Czarnik und bei mir ist heute Maria Elorza Saralegi. Hallo Maria.
Hallo Melanie.
Maria, du hast geschrieben zum Thema Biodiversität. Das wurde in den letzten Jahren ja immer wieder diskutiert, vor allem, weil es ihr leider immer schlechter geht. Jetzt ist ein Bericht des UN-Biodiversitätsrats rausgekommen und der zeigt, dass diejenigen, die den Artenschwund mitverursachen, also die Industrie, selbst wirtschaftlich darunter leiden. Kannst du diesen Zusammenhang vielleicht kurz erklären?
Dieser Zusammenhang, der mag für viele vielleicht nicht sofort klar sein. Das ist vielleicht am einfachsten, wenn ich erkläre, dass es verschiedene Wirtschaftsbereiche gibt, die direkt von der Biodiversität, von der Artenvielfalt, also und von der Natur abhängen. Ein klares Beispiel, das für alle verständlich sein müsste, ist natürlich der Landwirtschaftsbereich. Der hängt von Böden ab, wenn diese Böden sich in einem ungesunden Zustand befindet, wenn der Boden beispielsweise ausgetrocknet ist, wenn es zu stärkeren Dürren kommt, weil die globalen Temperaturen immer weiter steigen, dann hat das natürlich eine direkte Auswirkung auf die Ernten. Indirekt kann man da natürlich auch weitergehen, dass es dann nicht nur den Landwirtschaftssektor betrifft, sondern auch andere Sektoren, die damit zusammenhängen. Wenn es zu Ernteausfällen kommt, hat es direkte Auswirkungen auch auf die Produktionsbranchen, auf verschiedene andere Industrien, die von diesen Lebensmitteln abhängig sind, auf die verschiedenen Lieferketten. Es kommt also zu Ausfällen in verschiedenen Industriebereichen. Und deshalb sagt der Bericht ganz klar, ob jetzt indirekt oder direkt, alle Unternehmen, auch wenn sie jetzt nicht naturbasiert sind, wie der Landwirtschaftsbereich jetzt, oder wenn sie nur indirekt etwas mit der Natur zu tun haben, alle hängen grundsätzlich von diesen natürlichen Grundlagen ab, von stabilen Wasserressourcen etwa. Wir müssen alle morgens und während dem Tag natürlich Wasser trinken, wir müssen alle was essen, die hängen alle von stabilen Wasserressourcen, von Wasserkreislauf, von fruchtbaren Böden, von funktionierenden Stoffkreisläufen, von der guten Luftqualität ab. Der Landwirtschaftsbereich war ein direktes Beispiel. Andere Beispiele sind natürlich auch der Tourismussektor, der stark von Artenvielfalt profitiert und damit Geld verdient. Indirekte Sektoren sind die Bildung, beispielsweise Kulturbereich etc.
Also es hat weitreichende Folgen und geht uns irgendwie alle was an. Also zum Beispiel ja auch Versicherungen, die davon betroffen sind, dass es immer mehr Extremwetterereignisse gibt und Klimaschäden.
Absolut. Es hat weitreichende Folgen. Bericht erklärt es auch, wenn man von der Natur abhängt, heißt das nicht unbedingt, dass das im negativen Sinne sein muss. Wenn es zu immer größeren Wetterereignissen kommt, können sich Versicherungsfirmen auch eine goldene Nase verdienen. Das muss man auch klar sagen. Weil die Versicherungskosten natürlich steigen, desto größer das Risiko ist, an einem Küstengebiet beispielsweise zu wohnen.
Jetzt wächst die Wirtschaft weiter trotz vieler Krisen und da wird auch sehr viel rein investiert. Das ist immer so das Mantra, die Wirtschaft muss wachsen. Es geht um das Bruttosozialprodukt, es muss immer größer werden, es darf nicht rückläufig sein. Hier werden große Summen investiert, auch öffentliche Gelder. Und vergleichsweise wenig Geld fließt in den Umwelt- und Naturschutz in den letzten Jahren, sogar vergleichsweise immer weniger. Was läuft hier strukturell schief?
Zum Vergleich, nur kurz, also der Bericht des Weltbiodiversitätsrats, der gibt verschiedene Zahlen und Summen an. Beispielsweise flossen 2023 mehrere Billionen US-Dollar in umweltschädliche Aktivitäten. Dagegen nur rund 200 Milliarden US-Dollar in Aktivitäten, die den Naturschutz oder den Umweltschutz fördern.
Du hast da geschrieben und da ist es mir so bewusst geworden, weil ich glaube, man macht sich keinen Begriff, wie viel Billionen sind, weil du schriebst dann, dass ungefähr 200 Milliarden Gelder in die Umwelt investiert wurden, in Klammern, das sind 2 oder 3% von diesen Billionen, die in die Wirtschaft investiert werden.
Ja, so 3% von dem, was in umweltschädliche Aktivitäten floss. Nur 3% von dieser Summe floss dann in Naturschutz. Das ist extrem gering. Du fragst, warum diese Diskrepanz? Darauf geht der Bericht auch ein. Eine ganz simple Antwort ist einfach, weil Naturschutz meist nicht profitabel ist und Unternehmen gehen Renditen nach.
Ja, es ist so unsinnig. Also kurzfristig nicht rentabel und deshalb machen wir das jetzt so.
Ja, und das kann man auch ein bisschen weiter ausführen. Wenn man jetzt beispielsweise ein natürliches Ökosystem wiederherstellen muss und darin investieren will, beispielsweise wenn jetzt ein Moor ausgetrocknet ist und wenn man da in die Wiederherstellung dieses Moors investieren will, braucht es einige Jahre, bis dieser Moor sich wieder in einem guten ökologischen Zustand befindet. Unternehmen funktionieren aber nicht langfristig, sondern kurzfristig. Es geht um kurze und schnelle Rendite, so schnell wie möglich. Es geht um Quartalergebnisse für Investoren. Diese reihen sich nur schwer in die Zeiträume einer Wiederherstellung eines natürlichen Ökosystems ein. Dann muss auch gesagt werden, Naturschutz ist nicht profitabel. Was aber profitabel ist, leider ist die Zerstörung der biologischen Vielfalt. Also der Bericht, der erklärt, was du vorher kurz nachgefragt hast, wie die Wirtschaft von Ökosystemen abhängt. Die andere Seite dieser Medaille ist, dass Ökosysteme auch stark von der Wirtschaft abhängen, im Sinne, dass die Wirtschaft sich stark auf die Ökosysteme, auf die natürliche Artenvielfalt auswirkt. Da gibt es deshalb auch viele Sektoren, die von der Zerstörung der biologischen Artenvielfalt profitieren. Man kann einen nennen, da gibt es zum Beispiel den Minenabbau. Diese Industrie, sie profitiert davon ganz klar von der Zerstörung der Natur. Und eine andere Industrie, von der man immer wieder hört, ist natürlich auch die Öl- und Gasindustrie.
Die leider ja eine große Lobby haben. Unter anderem auch in den USA, von dem wir heute Morgen wieder mal Schreckensnachrichten bekommen haben. Oder was heißt Schreckensnachrichten? Im Zeitalter von Trump ist es alles ein bisschen relativ mit dem Schrecken.
Ja, startet mit dem.
Ja, irgendwie schon, genau. Aber jetzt hat er verkünden lassen, dass in den USA gelten soll, dass Treibhausgase nicht mehr länger als Gefahr gelten. Und das kippt viele Klimaschutzregeln oder sie verlieren damit ihre Grundlage. Sind wir deiner Meinung nach jetzt politisch auch an so einem Kipppunkt angekommen?
Du meinst mit Kipppunkt, dass andere Staaten dem Beispiel der USA folgen könnten?
Zum Beispiel, genau.
Das ist schwer zu mit Ja und Nein oder Nein zu beantworten. Ich werde eher Richtung Nein tendieren, da muss man aber natürlich nuancieren. Das Problem mit den USA ist, dass es sich um den größten historischen Treibhausgasproduzent der Welt handelt. Auch heutzutage emittieren die USA enorm viele Treibhausgase. Wenn ein US-Präsident entscheidet, dass Treibhausgase nicht mehr schädlich sind, hat das weltweite Repercussionen und Folgen. Einfach schlecht deshalb auch, weil die Emissionen, die die USA weiterhin produzieren, enorm viel sind. Das Beispiel heute Morgen, das reiht sich ein in, also Trump ist jetzt schon seit etwas mehr als einem Jahr im Amt, obwohl es sich wie eine halbe Ewigkeit anfühlt.
Absolut.
Da gab es viele Entscheidungen, allen voran ist er ja aus verschiedenen internationalen Abkommen ausgetreten, darunter eben auch das Pariser Klimaabkommen. Insgesamt ist er aus 66 internationalen Konventionen und Organisationen ausgetreten, eben auch die UN-Klimakonvention, die damals Anfang der 1990er in Rio beschlossen wurde. Da muss man auch sagen, es ist das zweite Mal, dass Trump im Amt ist, also auch das zweite Mal, dass Trump aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigt. Also offiziell ist es jetzt dieses Jahr im Januar in Kraft getreten. Ob andere Staaten diesem Beispiel folgen, ich würde eher größere Staaten wie China oder Brasilien, mit größer meine ich auch nicht nur die Landesgröße, sondern auch, dass sie Emissionen, viele Emissionen historisch und auch aktuell viele Emissionen produzieren. Ich glaube, ich werde eher dazu tendieren zu sagen, dass sie dem Beispiel der USA nicht folgen werden. China ist zunehmend darauf fokussiert, erneuerbare Energien auszuweiten. Ihre Emissionen haben sich auch stabilisiert in den letzten Jahren, was enorm ist für so ein Land.
Jetzt hast du es schon gesagt, es sollte nicht weiter Business as usual gelten. Und gleichzeitig ist Biodiversität everybody's business. Wer müsste denn jetzt zuerst handeln? Unternehmen, Regierung oder Konsumentin?
Ich glaube, das ist eine Fangfrage. Ich glaube, da muss man erstens sagen, dass viele Akteure schon seit Jahren handeln. Einfacher natürlich die Umweltschutz- und die Naturschutz-NGOs. Viele Konsumenten, also mit Konsumenten, das sind wir alle, das sind aber auch also Individuen. Viele handeln jetzt schon, viele kaufen nur noch Bio ein, wenn sie können, fahren mit dem Rad zur Arbeit, mit dem Fahrrad zur Arbeit etc. Der Fokus sollte auf die größeren Unternehmen und die Regierungen liegen, weil das eine, man redet immer von Zwillingskrisen, wenn man von der Klimakrise und der Biodiversitätskrise redet. Warum? Weil die beide voneinander abhängen, weil die beide nur mit einem integrierten Naturschutz und Umweltschutzplan und Klimaschutzplan bewältigt werden könnten. Dafür braucht es einen globalen Ansatz. Und da müssen Regierungen, würde ich sagen, allen voran Regierungen, Vorschriften, und das hat man ja auch versucht mit den Klimaabkommen, also die EU hat etliche Regulierungen. Es gibt den EU Green Deal, der jetzt zwar abgeschwächt wird von anderen Direktiven und Omnibuspaketen, aber allen voran müssen Regierungen legale rechtliche Vorschriften vorschlagen und diese dann umsetzen, und Unternehmen müssen sich daran halten. Unternehmen, da gibt es ganz kleine Unternehmen, Familienunternehmen, es gibt riesige Konzerne wie der Landwirtschaft, wie landwirtschaftliche Konzerne, die Pharmaindustrie, die Öl- und Gasindustrie. Freiwillig haben die in den letzten Jahren nicht viel gemacht, beziehungsweise wenn sie in den Naturschutz und den Klimaschutz investiert haben, die Zahlen zeigen es ja, ist es noch lange nicht genug. Und verglichen mit dem, was weiter in die Zerstörung der Natur investiert wird, einfach fast nichts. Man muss also weiterhin Druck auf Regierungen und auf Unternehmen machen. Der Bericht des Weltbiodiversitätsrats, der schlägt hier über 100 verschiedene Maßnahmen an, die sowohl Unternehmen, damit sind auch Finanzinstitutionen gemeint, aber auch Regierungen umsetzen, so schnell wie möglich umsetzen müssten, um weitere Krisen zu vermeiden, darunter auch weitere Wirtschaftskrisen. Diesen Maßnahmen gegenüber steht natürlich das Folgen des kurzfristigen Gewinns und der mangelnde politische Wille, mit dem wir jetzt alle konfrontiert werden müssen und unter dem wir weiter leiden müssen, leider. Also es ändert sich was.
Außer wir ändern was, um das mal positiv umzudrehen.
Ja, aber die Verantwortung.
Wir stürzen.
Ja, aber die Verantwortung müsste nicht auf Individuen liegen. Ein Teil liegt natürlich auf uns, wenn wir jetzt das Recht haben, an Wahlen teilzunehmen, etwa. Das ist eine große Chance, PolitikerInnen zu wählen, die sich für den Naturschutz einsetzen. Damit rechtliche Vorschriften durchgesetzt werden oder wenn sie schlicht ganz fehlen, da braucht es auch öffentlichen Druck auf Regierungen, auf Unternehmen. Das stimmt. Dem gegenüber steht aber auch der starke Einfluss der Lobbyunternehmen, wie wir schon vorher erklärt haben. Das erläutert der Bericht mehr im Detail.
Danke, Maria.
Danke dir, Melanie.
Und wer mehr zum UN-Biodiversitätsbericht lesen will, der kann das gerne in der aktuellen Ausgabe der Vox, in deinem Artikel. Du hast auch das Editor geschrieben, was ich sehr gelungen fand. Darin geht es um Pestizidbelastung von Äpfeln und dem ganzen kleinen Skandal, den es darum gegeben hat, fand ich sehr treffend. Also auch hier gerne reinschauen in die aktuelle Ausgabe der Vox am Kiosk, im Abo natürlich immer gerne oder online. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, Maria, dir ein schönes Wochenende.
Dir auch, vielen Dank, Melanie.
Und ein schönes Wochenende an den Zuhörenden. Bis dahin, ciao.
Ciao, ciao.
Das wäre es für das Episode von Am Bistro mit der Vox. Dieser Podcast wird produziert von der Wochenzeitung Vox und zusammen erwischt mit Radio Ara. Musik kommt von Throw und steht in der Dinger Creative Commons Lizenz. Ihr fand Am Bistro mit der Vox auf den gängigen Podcasting-Plattformen und auf vox.lu. Die Vox ist auch aktiv auf Twitter und auf Facebook. Wir freuen uns über die Likes. Papaya Vox fand ihr alle Freuden um Kiosk.